Direkt aus Europa, Nummer 371, Seite B.
Guten Abend. Deutschlandradio Kultur. Zeitreisen.
Vor 50 Jahren begann der Zustrom von Türken in die Bundesrepublik mit dem Abschluss des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens am 30. Oktober 1961.
Es war das vierte Anwerbeabkommen nach Italien 1955, Spanien und Griechenland 1960 und es sollte die Bundesrepublik Deutschland grundlegend verändern. Vorausgegangen ist eine historische Zäsur, der Bau der Berliner Mauer. Damit stoppte die DDR im August 1961 den Flüchtlingsstrom, der auf über 200.000 Menschen jährlich angeschwollen war. Die boomende westdeutsche Wirtschaft brauchte Arbeitskräfte. Statt der Landsleute aus der DDR kamen nun also die neuen Arbeitskräfte aus dem Südosten Europas, aus Kleinasien, Anatolien, unter ihnen viele Frauen, die von der Industrie bald bevorzugt angefordert wurden. Anfangs sollten die Gastarbeiter nur kurz bleiben, erinnert sich Hacı Halil Uslucan.
Die ersten Verträge waren Zeitverträge auf 2 Jahre, meistens begrenzt. Man hat relativ schnell davon Abstand genommen. Man hat gemerkt, erstmal braucht man die doch länger. Zum anderen brauchen die lange Einarbeitszeiten. Wenn dann Leute anfangen, profitabel zu werden für einen Betrieb, dass man die dann wegschickt und neue holt und die man neu einarbeiten müsste, wäre ökonomisch sinnlos.
Der Psychologe Hacı Halil Uslucan ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkei-Studien und Integrationsforschung. Wir treffen ihn an einem Samstagabend in einem Café am Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg. Vor 30 Jahren, sagt Uslucan, war hier nahe der Mauer das Ende der westlichen Welt. Eine arme Gegend, in der sich Wohnungen kaum vermieten ließen. Jetzt liegt das Quartier in der Mitte von Berlin und es brummt. In den vielen türkischen Restaurants, die ihre Tische auch nach draußen gestellt haben, ist kaum ein Platz zu bekommen. Alle Kandidaten der großen Parteien, die sich hier direkt für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bewarben, waren türkischen Ursprungs. Auch Hacı Halil Uslucan ist Kind eines Gastarbeiters. Er wurde 1965 im türkischen Kayseri geboren und tauschte 1973 als 8-Jähriger seine anatolische Welt mit der eines Berliner Kiezes. Zuerst wohnte seine Familie mit 7 weiteren türkischen Familien in einem Mietshaus in Kreuzberg. Doch bald ging es ins bessere Schöneberg, wo sie die einzigen Türken im Haus waren. Die deutschen Nachbarn waren freundlich. Damals seien die Türken als besondere Bevölkerungsgruppe noch kaum im Blick gewesen. Wenn das Gespräch auf Migranten kam, ging es um Ausländer allgemein. Im Oktober 1973 steht die Bundesrepublik unter Schock. Der Ölschock markiert die Zeitenwende in der Wirtschaftsentwicklung nach dem Krieg. Die arabischen Länder beschließen, die Rohölproduktion um 5% zu drosseln. Wenig später verfügt das Bundeskabinett in Bonn den sogenannten Anwerbestopp. Zu diesem Zeitpunkt zählt man in Deutschland bereits 2,6 Millionen Ausländer, die dem deutschen Wirtschaftswachstum Schwung verleihen. In der Pressemitteilung der Bundesregierung vom 27. November 1973 heißt es:
Bundesarbeitsminister Walter Arendt hat die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg angewiesen, zeitweilig keine Arbeiter mehr aus dem Ausland zu vermitteln. Der Minister betonte dazu, es handelt sich um eine vorsorgliche Maßnahme zur Eindämmung der Ausländerbeschäftigung. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus der Energieverknappung gewisse Beschäftigungsrisiken ergeben. Für diesen Fall wollen wir schon heute vorsorgen.
Jetzt sollen auch keine weiteren Arbeiter aus der Türkei geholt werden. Mehr noch, die Regierung rechnet mit einer nennenswerten Rückwanderung. Doch dazu kommt es nicht. Selbst sogenannte Rückkehrprämien können die Türken, die nun fürchten, nie wieder nach Deutschland gelassen zu werden, nicht zur Ausreise bewegen. Sie holen stattdessen verstärkt ihre Kinder nach, die bei der Ausreise vielfach noch in der Türkei, bei der Großmutter einer Cousine, Schwester oder Tante geblieben sind, weil die Eltern ja doch bald zurückkommen würden. Tausende dieser Kofferkinder, wie sie bald genannt werden, erleben nach der frühen Trennung von ihrer Mutter eine neue Entwurzelung, sagt der Entwicklungspsychologe Hacı Halil Uslucan.
Das Kind erlebt eine zweite Traumatisierung. Jetzt verliert es plötzlich die geliebte Oma, die den Mutterverlust kompensiert hatte. Im Alter von 3 Jahren. Aus der Sicht des Kindes sind diese 3 Jahre, wenn das Kind 6 Jahre alt ist, Hälfte des Lebens.
1981 unterschreiben 15 deutsche Hochschullehrer das sogenannte Heidelberger Manifest. Sie veröffentlichen es in 3 rechtsextremen Zeitungen, darunter der Deutschen Wochenzeitung.
Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen von Ausländern und ihren Familien. Die Überfremdung unserer Sprache, unserer Kultur und unseres Volkstums. Völker sind lebende Systeme höherer Ordnung mit voneinander verschiedenen Systemeigenschaften, die genetisch und durch Traditionen weitergegeben werden. Die Integration großer Massen nicht-deutscher Ausländer ist daher bei gleichbleibender Erhaltung unseres Volkes nicht möglich und führt zu den bekannten ethnischen Katastrophen multikultureller Gesellschaften.
Yasemin Karakaşoğlu, 1965 als Kind einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters in Wilhelmshaven geboren, ist Erziehungswissenschaftlerin und Prodekanin der Universität Bremen. Sie beschäftigt sich seit langem mit den Themen, um die es seit den 70er Jahren häufig geht, wenn von Migration die Rede ist. Die Schule und das vermeintliche Versagen türkischer Eltern, besonders die Unterdrückung der Mädchen.
Was wir sehen, ist diese Rede von den benachteiligten Mädchen seit den 70er Jahren immer wiederholt in der Literatur. Die verkauften Bräute und die fremde Braut, also die benachteiligten Mädchen, die quasi von der Familie nicht unterstützt werden und die dazu quasi verdammt sind, zu Hause zu leben, zu bleiben und nur durch eine Ehe die Möglichkeit haben, einmal ein eigenes Leben zu leben. Das ist ein Stereotyp, das sich in den Statistiken überhaupt nicht abbildet.
Zwar gäbe es in manchen muslimischen Familien eine Unterdrückung der Mädchen, aber sie würde nicht das Bild bestimmen. Türkische Mädchen würden beispielsweise häufiger Abitur machen als die Jungen.
Da belohnt natürlich das System, und das ist ja in diesem Fall das deutsche Bildungs- und Schulsystem, eine Erziehung, einen Erziehungsstil, der sehr behütend ist und der sehr auf Disziplin und auf Selbstbeschränkung auch ausgerichtet ist. Verbunden bei den Eltern, das wissen wir über Untersuchungen, mit großer Zuneigung, mit Liebe und Fürsorge. Sie zeigen sich insgesamt gesellschaftlich anpassungsfähiger als die Jungen.
Kübra Gümüşay ist eine moderne junge Frau. Ihre Familie verlässt die Türkei, weil die Mutter wegen ihres Kopftuches nicht mehr an der Universität Istanbul unterrichten darf. Der Vater baut am Rande von Hamburg mit 3 Brüdern eine Im- und Exportfirma auf. Tochter Kübra, geboren in Hamburg, studiert dort Islam und lebt derzeit in Oxford. Sie ist eine sogenannte Bloggerin. Ihre regelmäßige Online-Seite heißt Fremdwörterbuch. Die 22-Jährige kann mit einem rückwärtsgewandten Gastarbeiter-Islam wenig anfangen. Sie steht für eine Aufbruchstimmung vieler junger, gebildeter Muslime.
Wenn man eigentlich so will, kann man von einem deutschen Islam sprechen. Die Sozialisierung ist eine deutsche Sozialisierung, die Religion ist der Islam. Das heißt, das sind deutsche Bürger, die eine bestimmte Religionszugehörigkeit haben. Sie sind sehr selbstbewusst darin, wie sie sind und nehmen sich als sehr selbstverständlich, obwohl heute noch ich zum Beispiel viele Reaktionen erfahre, wie, oh, sie sprechen aber gut Deutsch oder ist ja interessant, dass sie studieren.
Was die Türkeistämmigen von Deutschland halten, zeigen Umfragen. Sie schätzen die Demokratie und das Grundgesetz, deutsche Behörden und Krankenhäuser, bekunden mehr Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat als die Deutschen. Doch richtig anerkannt fühlen sie sich nicht. ...1961 bis 2011. 50 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Eine Erfolgsgeschichte?
Wenn man hier was geschafft hat, wenn man hier Sprachkurse, wenn man sich ein bisschen fortgebildet hat, waren gesellschaftliche Höherplatzierungen deutlich eher gegeben. Das ist heute für junge Migranten nicht immer der Fall. Das heißt, Anpassung führt heute nicht unbedingt zu besserer Platzierung. Wir haben heute auch Migranten, die sehr gut Deutsch sprechen, die sehr eloquent sind, die auch gute Schulabschlüsse haben und trotzdem keine gesellschaftlich bessere Platzierung. So, dass man etwas kritisch sagen muss, für die Ersten hat sich die Mühe gelohnt. Für die heutigen ist es ungewiss, ob sich die Mühe lohnt.
In der Bundesrepublik Deutschland leben heute über 2,5 Millionen Menschen, die in der Türkei geboren wurden oder türkische Wurzeln haben. Nicht wenige der Zuwanderer, vor allem aus ländlichen Gebieten Anatoliens, haben einen Kulturschock erlebt und schotten sich vor der fremden, unverstandenen und bedrohlich erscheinenden Umwelt ab. Andere haben in Deutschland Karriere gemacht und sind Teil der bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands.
In den Zeitreisen hörten Sie eine Sendung über die Türken in Deutschland. Sie können die Zeitreisensendung nachhören und nachlesen unter www.deradio.de Zeitreisen.
Deutschlandradio Kultur.
Ich bin Tim und heute erleben wir gemeinsam wieder eine Kakadu-Reise. Ich melde mich passend zum Sommer von einem großen See in dem Bundesland Sachsen-Anhalt. Das ist der Gottsche See bei Bitterfeld. Das heißt, im Augenblick stehe ich sogar in diesem See. Ich habe nämlich die Schuhe ausgezogen und stehe hier am Ufer im Wasser. Das kühlt ganz angenehm. Hier plätschern kleine Wellen gegen das Ufer. Hinten sehe ich auch noch kleine Segelboote und man sieht ein großes Ausflugsboot. Hier, wo man heute an dem schönen See spazieren gehen kann oder in dem See baden kann oder stehen kann, so wie ich gerade, war früher ein riesiges, riesiges Loch. Und es sah hier alles ziemlich öde und dreckig aus.
Auf dem Baggersee.
Kakadu am Sonntagnachmittag. Heute melde ich mich vom Gottsche See in Sachsen-Anhalt. Bei unserer Tour durch die Natur heute Nachmittag begleitet uns Dr. Heidrun Heidige. Die war lange Zeit Umweltministerin hier in Sachsen-Anhalt, hat sich also darum gekümmert, dass sich die Natur hier ordentlich entwickeln kann. Und jetzt setzt sie sich auch noch sehr für die Natur ein. Sie ist nämlich beim BUND. Guten Tag, Frau Dr. Heidige. BUND, was ist das?
Das ist der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Eine Nichtregierungsorganisation. Wir sind also ein riesengroßer Verein mit 500.000 Mitgliedern in etwa. Und der Name sagt es schon, wir engagieren uns für Umweltschutz und für die Natur.
Und hier an der Gottsche, was machen Sie hier?
Hier an der Gottsche hat der BUND und seine Stiftung ein großes Flächenareal gekauft, 1300 Hektar, um sie für die Natur zu erhalten. Das sind teilweise Inseln, das sind auch einzelne Seen, die dem BUND hier gehören, um zu erreichen, dass hier die Natur sich einfach wieder den Raum zurückerobern kann nach dem Kohlebergbau.
Also sorgen Sie dafür, dass die Natur genügend Platz hat, sich zu entwickeln. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sich die Natur hier in den letzten Jahren entwickelt hat. Jetzt starten wir unseren kleinen Ausflug in die Natur rund um die Gottsche. Ich bin nicht alleine, denn ich bin mit einer ersten Klasse unterwegs aus der Grundschule in Sandersdorf. Alle sind schon an der Gottsche gewesen. Was gefällt dir da besonders gut?
Dass man da schwimmen kann. Dass man da Fahrrad fahren kann.
Mir gefallen die Enten.
Die Enten. Vielleicht sehen wir heute auch noch ein paar Enten. Seid ihr bereit für unseren Ausflug?
Ja!
So, die Ersten haben mir ja eben schon erzählt, dass sie hier schon mal waren und dass ja hier eine Baustelle ist und dass hier Häuser gebaut werden. Mhm. Was meint er, was war denn hier vorher? So ein bisschen sieht man das hier noch.
Wiese.
Eine Wiese war das. Und das war nicht nur eine Wiese, sondern ursprünglich war das mal eine Weide. Hier standen nämlich Pferde drauf. Immer 3 oder 4 Pferde und die haben den ganzen Sommer über hier auf der Wiese gefressen. Und guckt mal, wenn er jetzt hier nach links vorne guckt, ist von der Wiese was übrig geblieben? Ob das gut ist für die Natur? Nicht so richtig. Was meint er? Habt ihr eine Idee, wer hat denn da alles jetzt seinen Lebensraum verloren? Wer hat denn auf der Wiese vorher gelebt?
Die Pferde und die haben ihren Lebensraum verloren.
Überlegt mal, wer lebt denn alles noch auf der Wiese?
Vögel und da gehen auch Schmetterlinge drauf und sowas.
Richtig.
Und Bienen und so.
Bienen gehen dahin, Schmetterlinge gehen dahin, die Vögelchen sind da. Also, das ist nämlich immer ein Problem. Wenn wir bauen, nehmen wir der Natur ein Stückchen Fläche weg und damit auch den Tieren ihren Lebensraum. Oh, guck mal da.
Ein Milan.
Mensch, bist du gut. Toll, ein Milan ist das.
Jetzt haben wir gerade einen Milan gesehen, der ist über unsere Köpfe geflogen, ein Vogel. Was ist ein Milan für ein Vogel, Frau Heidiger?
Ein Milan ist ein Greifvogel, der gerade über uns noch kreist. Der ist dran zu erkennen, dass er hinten einen eingegabelten Schwanz hat. Deswegen nennt man ihn auch Gabelweihe. Der frisst Mäuse, eventuell auch mal ein kleines Kaninchen. Und ist ein typischer Greifvogel für Sachsen-Anhalt. Wir haben eine ganz hohe Verantwortung für den. Die meisten Milane der Welt leben bei uns hier in Sachsen-Anhalt.
Wir sehen ihn jetzt ja gerade nur von unten, weil er über unseren Köpfen fliegt. Da sehe ich jetzt schwarzes Gefieder. Wie sieht er insgesamt aus? Den kann ich jetzt ja nicht richtig erkennen.
Er hat ein braunes, dunkelbraunes Gefieder. Der Kopf ist etwas heller, also hellbraun bis grau. Und wie gesagt, ganz typisch ist die Gabelung im Schwanz. So, guckt mal. Was ist denn das?
Das ist ein Nashorn.
Ist das ein Nashorn, so wie es heute lebt?
Nein.
Das Nashorn müssen wir gerade noch mal kurz beschreiben. Also wie sieht das richtig aus, dieses Nashorn?
Ne? Das hat zottliges Fell, denn damals war es ja sehr kalt hier. Na? So, also haben wir hier ein Wollnashorn.
Das ist übrigens jetzt kein richtiges, großes Nashorn, was wir aus der Tasche geholt haben, sondern ein kleines aus Gummi.
Wer weiß, was das ist. Das ist ein Kohlestück. Früher sagte man dazu Brikett. Und was hat man mit einem Brikett gemacht? Wozu braucht man Kohle?
Feuer zu machen und zum Beispiel zu grillen und sowas.
Na, zum Grillen nimmt man Holzkohle. Guckt mal, ich habe zwei Bilder mitgebracht. Die haben was mit Kohle zu tun. Wozu hat man die Briketts gebraucht? Guckt mal, was da drauf ist. Früher hat man einen Ofen gehabt, da hat man Kohlen reingetan, damit die Stube warm wurde. Und was ist das da oben auf den Bildern?
Eine Fabrik.
Da hat man nämlich Strom aus der Kohle gemacht. Und ich habe hier noch was.
Das ist ein Stein. Das ist Bernstein.
Wer kann mir denn mal beschreiben, wie dieser Bernstein aussieht? Beschreib du mir doch mal den Bernstein. Du hast ihn gerade in der Hand. Wie sieht er aus?
Wie Gold so. Der Bernstein, der ist auch ganz interessant. Und
wenn der gar nicht so schwer ist wie ein Stein, dann kann es auch kein Stein sein. Wisst ihr, was das ist? Das ist fest gewordenes Baumharz. Bernstein ist von ganz alten Bäumen, als hier die Wollnashörner rumliefen. Und wenn da ein Nashorn gekommen ist und du bist jetzt mal beim Baum, das Nashorn hat sich rubbel, rubbel, rubbel am Stamm gerubbelt. Was passiert dann mit der Rinde vom Stamm?
Die geht ab und dann kommt da immer so welcher Harz drauf und der trocknet und dann kann man den sich sammeln.
Richtig. Also Bernstein war Harz, was an der Verletzung vom Baum runtergelaufen ist. Manchmal hat sich da noch eine Fliege draufgesetzt und das nächste Harztröpfchen ist drüber gelaufen. Deswegen gibt es auch Bernstein, wo eine Fliege drin ist oder eine Mücke drin ist. Wir stehen jetzt hier am Rand von einem alten Tagebau. Hier hat man Kohle abgebaut und auf der Kohle hat man im Bitterfeld ganz viel Bernstein gefunden. Den hat man auch abgebaut, eingesammelt und dann an die Ostsee geschickt, um daraus Schmuck zu machen. Und das Wollnashorn hat auch was mit der Grube zu tun. Wenn er nämlich im Bitterfeld mal ins Heimatmuseum geht, dann seht er, dass man teilweise die Hörner bzw. die Schädel von Mammuten und von Wollnashörnern hier drin gefunden hat. Daher weiß man, aus welcher Zeit die Kohle stammt. Da war noch nichts mit Wiese und mit Wald, sondern das war ein großes Loch. Da haben die Bagger erst die ganze Erde und den Sand weggeholt und dann die Kohle rausgeholt. Und manchmal eben den Bernstein und manchmal auch die Schädel haben sie dort gefunden. Und erst später hat man das dann alles wieder zugemacht und übrig geblieben ist ein kleines Loch.
Wir haben jetzt gerade gehört, wie der Bernstein entstanden ist, aber wie ist die Kohle entstanden hier in dem Loch?
Also die Kohle sind die alten Bäume aus der Zeit der Wollnashörner. Irgendwann sind die Bäume umgekippt, weil mehr Wasser da war zum Beispiel. Und aus den Bäumen ist über ganz, 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 ganz lange Zeit, aus dem Holz, ist dann die Kohle geworden.
Also, jetzt wissen wir, wie hier die Kohle entstanden ist. Die wurde jahrelang mit großen Baggern von den Menschen abgebaut. Und jetzt erobert sich die Natur das Gebiet zurück. Wo wir uns heute die ganze Zeit am Wasser bewegen, was liegt da näher, als auch einen kleinen Ausflug auf das Wasser zu machen? Was braucht man da? Ein Boot. Und hier bei Bitterfeld gibt es einen Ort, der heißt Bruch, und da werden sehr berühmte Boote hergestellt. Faltboote. Faltboote konnte ich mir erstmal gar nichts drunter vorstellen, deshalb dachte ich, gucke ich mir die große Werkstatt mal an, da wo die Boote hergestellt werden. Und jetzt steht mir auch der Chef gegenüber, ich bin zu dieser Werkstatt gefahren. Also Faltboote, das sind Boote, die kann ich in riesengroße Rucksäcke verstauen. Wie kann das funktionieren? Wie bekomme ich ein Boot in einen Rucksack?
Ja, das Boot besteht erstmal aus einem Holzgerüst und einer Bootshaut, die ich dann über dieses Holzgerüst drüber wegziehe. Dieses Holzgerüst kann ich auseinandernehmen. Ich habe also Teile, die sind nur 1,50 Meter lang. Die passen in einen Rucksack rein und dann kann ich den Rucksack praktisch zum Wasser tragen, baue das Boot zusammen und kann damit dann paddeln.
Also praktisch ein Boot, was ich jederzeit mitnehmen kann zum Wasser. Und jetzt gucken wir mal, wie so ein Boot hergestellt wird. Wir werden diese große Werkshalle jetzt besichtigen hier bei den Pocher Booten. Herr Nitschke, hier steht jetzt ein Mann an einer Säge. Was passiert hier?
Ja, wir haben ja jetzt mächtig lange Holzbohlen, die noch recht stark sind. Und die müssen ja zu Leisten verarbeitet werden. Das heißt also, wir nehmen erstmal die große Holzbohle und zerschneiden sie an der Kreissäge, sodass wir einzelne Abschnitte haben, einzelne Leisten haben.
Also halten wir mal fest, wir haben einzelne Holzteile. Das sind jetzt Beschläge befestigt, mithilfe von Nieten. Und mithilfe dieser Beschläge wiederum kann ich jetzt diese einzelnen Holzteile zusammensetzen.
Genau. Dann wäre als letzter Arbeitsgang noch das Lackieren, damit das Holz auch geschützt ist vor Wasser. Und das passiert in einer großen Wanne. Da werden die Holzteile reingelegt und dann wieder rausgezogen, aufgehangen, dass sie trocknen. Und dann ist eigentlich das Holzteil fertig.
Was brauchen wir dann noch für das Boot?
Dann brauchen wir noch eine Bootshaut. Das heißt also, nur das Gerüst alleine würde ja jetzt nicht schwimmen, zumindest nicht mit Leuten drinne, sondern wir brauchen noch eine Umhüllung dafür und die wird eben aus einer Folie gemacht und aus einem Baumwolloberverdeck.
Also geht's noch einen Raum weiter. Jetzt sind wir in der großen Halle, wo die Boote ihre Hülle bekommen. Hier riecht es auch gleich ein wenig nach Gummi. Hier liegen ganz viele Planen in Blau, Grau und Schwarz. Und dann sehe ich hier drei Nähmaschinen. Da sitzen zwei Frauen dran, die hier jetzt gerade wahrscheinlich diese Hüllen nähen. Ist das richtig? Kann ich mir das so wie auch Großeltern zu Hause nähen vorstellen?
Ja, man kann sich vorstellen, es gibt einen Schnittmusterbogen und nach dem Schnittmusterbogen werden sozusagen Einzelteile ausgeschnitten und diese Einzelteile werden dann so vernäht, dass daraus die Bootshaut entsteht.
Wir können gerade einmal der einen Dame hier über die Schulter gucken. Also es ist eine große graue Nähmaschine, vor der sie sitzt und jetzt lässt sie die Plane einfach hier durch die Maschine laufen und die Maschine stellt dann die Naht her und fügt die Teile zusammen. Herr Nitschke, aus wie vielen einzelnen Teilen besteht denn jetzt eigentlich so ein Faltboot?
Ja, wir sagen circa, wenn man jede einzelne Schraube, jeden einzelnen Niet mitrechnet, etwa um die 1000 Einzelteile.
Das dauert doch bestimmt dann unendlich lange, bis ich die alle zusammengesetzt habe, die Teile, die ich da in meinem Rucksack durch die Gegend transportiere.
Im Grunde genommen braucht man 20 Minuten, dann steht das Boot.
Und kriegt das jeder hin oder muss man das vorher üben?
Nö, man muss kein besonderes technisches Verständnis dafür haben. Das ist ja eine Aufbauanleitung da und die Logik der Einzelteile zeigt einem eigentlich, wie man es zusammensetzt.
Jetzt wissen wir, wie diese Boote hergestellt werden. Herr Nitschke, jetzt habe ich ja schon Lust bekommen. Der See ist direkt vor der Tür. Eine kleine Runde nach der Sendung vielleicht heute Nachmittag über den See zu paddeln. Muss ich da irgendwas beachten? Muss ich das lernen? Wie bin ich mit so einem Faltboot unterwegs?
Ja, man sollte natürlich am Anfang mal im ruhigen Gewässer anfangen. Das heißt also nicht gerade im Fluss. Man sollte das Einsteigen üben vom Ufer aus. Das macht man am besten mit so einer Paddelstütze. Das heißt also, man legt das Paddel über die Öffnung, über die Lugenöffnung und die andere Hälfte aufs Land. Und dann kann man sich letztlich auf das Paddel setzen und einsteigen, ohne dass das Boot umkippt.
Wenn ich in Zukunft ein Faltboot sehe und auch wenn ihr zu Hause irgendwo mal unterwegs seid und auf einem Gewässer ein Boot seht oder jemanden seht, der in einem Rucksack sein Boot mit sich durch die Gegend trägt, dann wisst ihr, wo es herkommt, nämlich hier aus Poch von der Gotsche. Wir lieben Frösche und Kröten an diesen Seen, die in diesem ehemaligen Tagebaugebiet entstanden sind. Was für Tiere gibt es denn hier noch?
Also hier gibt es genauso schon im Wald die Eichhörnchen, die Füchse, das Wildschwein. Der Fasan hat vorhin schon mehrfach gerufen. Es ist hier schon eine recht reiche Vogelwelt. An der Gotsche haben wir über 100 Vogelarten beispielsweise. Weil wir haben natürlich Wasser, wir haben Wiesen, wir haben Wald und jeder Vogel braucht beispielsweise entweder Wald oder Wasser oder Wiese. Und wenn ich das alles miteinander vermischt habe, dann gibt es ganz viele verschiedene Arten.
Das heißt, die Gotsche ist nicht nur ein Paradies für uns Menschen, wo wir uns gut erholen können, wo wir baden gehen können. Auch die Tiere fühlen sich hier richtig wohl.
Auch für die Tiere. Und wisst ihr, was es an der Gotsche nämlich gibt? Ein ganz großes Adlerpaar, ein Seeadlerpaar. Und die haben schon jedes Jahr Junge. Wer kennt dieses Tier?
Heuschrecke.
Also Heuschrecke bzw. Grashüpfer. Heuschrecken wohnen auf unserer Wiese. Und wenn auf der Wiese das Gras hochsteht, dann können die sich ja untereinander nicht sehen. Das heißt, Heuschreckenmann sucht Heuschreckenfrau. Aber Heuschreckenmann kann Heuschreckenfrau nicht sehen, weil viele Grashalme dazwischen. Wie kriegt denn Heuschreckenmann das hin, Heuschreckenfrau zu finden? Wenn ihr mal über eine Wiese geht, dann hört ihr Heuschrecken.
Ach, die machen das an dem Gesang. Die wissen immer, wie die Männer und die Frauen klingen. Und
richtig. Die singen nicht mit dem Mund oder mit dem Schnabel, sondern die singen mit den Beinen. Wenn er hier guckt, die haben hier nämlich sowas Riffliges dran. Und dann ratschen die immer an den Flügeldecken lang. Wenn ihr jetzt alle ganz leise seid, dann hört ihr nämlich, wie so eine Raspel am Bein einer Heuschreckenmanns macht. Hört ihr das? Pst. Hört das?
Früher war hier nur ein großes Loch, was die Menschen gebuddelt haben. Hier wurde nämlich Kohle abgebaut. Mittlerweile hat sich die Natur aber dieses Gebiet zurückerobert. Aus dem Braunkohleloch ist ein großer, schöner See geworden. Jetzt habe ich mich hier noch mit Lutz Bernhard verabredet. Er macht Werbung hier für die Region. Hier gibt es einen Steg und da klettern wir kurz mal drauf. Dann können Sie mir hier nochmal die Punkte zeigen, die noch interessant sind, ja?
Ja, also wir sind jetzt mit dem Rücken zur Ortschaft Mühlbeck und gucken jetzt über den großen See raus. Und wenn Sie jetzt nach vorne ganz geradeaus gucken, da sehen Sie einen Bitterfelder Bogen. Das ist ein Turm, der praktisch aus Metall gebaut worden ist. Und der soll, wenn man aus der Nähe ranguckt, sollte aussehen wie eine offene Baggerschaufel, um praktisch an den Bergbau zu erinnern, wie er ehemalig hier ganz aktuell gewesen ist.
Und wenn man jetzt hier so aus der Entfernung guckt, quer über den See rüber, sieht das fast aus wie so ein großer Brückenbogen, der sich da richtig einmal über die Baumgipfel spannt.
Ja, genau, das ist es so. Es soll praktisch eine Brücke schlagen in die neue Zeit.
Dann gucken wir weiter. Wir sind jetzt ja in der neuen Zeit. Ja. Daneben, der Kopf schwenkt jetzt ein wenig nach rechts, sieht man ein großes Gebäude. Das sieht aus wie eine herrschaftliche Villa. Richtig mit Türmchen und mit einem dunklen Dach. Und
wie so ein kleines Schlösschen, könnte man fast sagen. Das ist praktisch ein Gebäude. Das ist ungefähr 150 Jahre alt und war eine hochherrschaftliche Villa und wurde jetzt zu einem Restaurant bzw. zur sogenannten Bernstein-Villa umgebaut. Dort können Sie wunderbar essen, können Sie wunderbar auf dem Balkon sitzen und den See anschauen. Das ist natürlich eine ganz feine Geschichte. Und davor sehen Sie das nächste, ein riesengroßes Schiff. Das haben wir extra vom Rhein geholt, bzw. die Firma. Dieses Schiff fuhr vorher auf dem Rhein. Das sind ungefähr 200 bis 250 Gäste, können damit fahren. Und der Dampfer, der dampft nun hier jeden Tag im Sommer, ansonsten am Freitag, sondern am Sonntag 4-5 Mal über den See und bringt die Ausflügler und zeigt ihm vom Wasser aus, was sich alles verändert hat.
Man sieht die Bernsteinvilla, dieses kleine Schlösschen, von dem wir vorhin schon berichtet haben, und den berühmten Bitterfelder Bogen, der zwei alte Baggerschaufeln darstellen soll. Und man sieht die verschiedenen Strände, die es hier auch rechts und links des Gottschesees gibt. Und mit dieser Aussicht von hier oben verabschiede ich mich. Und jetzt muss ich mich natürlich auch noch verabschieden von den Grundschülern aus Sandersdorf. Mal gucken, ob die mich von hier oben überhaupt hören. Tschüss!
Tschüss!
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 370. Weimar heißt nicht nur eine Stadt in Thüringen, sondern auch ein Ort in Hessen. Das hessische Weimar ist eine Großgemeinde mit 2000 Einwohnern. Roth war zum Beispiel eine kleine selbstständige Gemeinde und ist jetzt ein Ortsteil von Weimar, Weimar-Roth. Da gibt es ein jüdisches Gotteshaus, eine Landsynagoge. Die ist 1938 stehen geblieben und nur innen zerstört worden. Wenn man sie so wie andere Synagogen in Brand gesetzt hätte, wären auch die Bauernhöfe direkt daneben mit abgebrannt. Da die Juden, die rechtzeitig emigriert waren, nach dem Krieg nicht wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind, wurde die Synagoge als Getreidelager ihrem Zweck entfremdet. Man hat darin landwirtschaftliche Geräte abgestellt und der Schreiner hat dort sein Holz gelagert. Als die Großgemeinde Weimar an der Lahn die Synagoge übernahm und die Schieferfassade an der Straße renovierte, waren viele Weimarer damit gar nicht einverstanden. Sie meinten, man hätte die Synagoge abreißen sollen und da nur einen Gedenkstein hinstellen sollen. Aber andere Weimarer bildeten 1996 den Arbeitskreis Landsynagoge und haben da Lesungen, Diskussionen und Treffen veranstaltet und auch ein Straßenfest auf der Straße vor der Synagoge. Dazu sind auch ehemalige Mitbürger gekommen, die in die USA ausgewandert sind und haben sich beim Anblick der Enkel an ihre ehemaligen Mitschüler erinnert. Die hatten sich inzwischen so verändert, dass sie sie kaum noch erkannt haben, aber deren Enkel sahen so aus, wie ihre Großeltern damals aussahen, als sie mit ihnen zusammen zur Schule gegangen sind. Zwischen den Ortsteilen liegen Felder, aber die meisten Felder werden nur noch im Nebenerwerb bewirtschaftet. Im Ortsteil Roth gibt es nur noch einen einzigen Haupterwerbshof. Der gehört zu einem Verband deutscher Ökobauern. Die Bäuerin hat einen Hofladen, in dem sie am Wochenende auch Brot und Gebäck verkauft. Das backt sie selber. Die Backstube ist im ehemaligen Kuhstall. Den haben sie umgebaut. Zum Backen kommt ein Gehilfe. Mit dem spricht sie mittelhessisches Blatt. Sie backen in einem Holzofen auf den heißen Steinen des Backofens. Darunter ist das Holzfeuer. Wenn die Steine heiß genug sind, schieben sie das Brot zum Backen in den Backofen. Wenn das Brot gebacken ist, reicht die restliche Hitze im Ofen noch, um Gebäck zu backen, zum Beispiel Rosinenschnecken. Am Wochenende fahren viele aus dem Rhein-Main-Gebiet durch Mittelhessen und wenn es auf der Autobahn südlich von Marburg zu Staus kommt, nutzen auch Autofahrer, die das gar nicht vorhatten, die Gelegenheit zu einem Abstecher nach Roth. Den Roggen für Brot und Kleingebäck ernten sie auf ihren eigenen Feldern. Sie haben mehr als 10 Hektar Roggenfelder. Der Roggen wird in einer Mühle an der Lahn gemahlen, die nur 100 Meter von ihrem Bauernhof entfernt liegt. Den Teig macht die Bäuerin selber. Bis Freitagabend backt sie mit Hilfe ihres Gehilfen und am Samstagvormittag bedient sie die Kunden in ihrem Hofladen, den sie in der ehemaligen Futterküche eingerichtet haben, weil sie keine Tiere mehr haben und nur noch Kartoffeln und Getreide anbauen. Nach Ladenschluss macht sie überall sauber und im Herbst geht sie dann mit ihrem Mann noch aufs Feld, um Kartoffeln zu ernten. Das brauchen sie aber nicht alleine zu machen, denn dazu haben sie Erntehelfer engagiert. Im Ortsteil Niederweimar gibt es nur einen alten Gasthof, den Weimarer Hof, aber im Ortsteil Roth gibt es ein Hotel mit 54 Zimmern. Das gehört einem Ehepaar, das erst Anfang 1964 dorthin umgezogen ist. Damals war Roth noch eine selbstständige Gemeinde und noch nicht mit Oberweimar, Niederweimar und so weiter zur Großgemeinde Weimar vereinigt. Das kam erst 10 Jahre später. Da, wo sie ihr Hotel gebaut haben, war ein Kartoffelfeld und die Bäuerin, der das Feld gehörte, hat ihnen das gerne verkauft, weil es wegen der vielen Steine schwer zu bewirtschaften war. Die ertragreicheren Äcker liegen unten im Tal und die dortigen Bauern beliefern das Hotel jetzt mit Fleisch, Kartoffeln, Obst und Gemüse. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 370. Danke.